Ja, ich grüße alle ganz herzlich zu unserer Nachmittagsstunde um 16 Uhr. Eure Sprache sei heilig. Bedova für eine reine Sprache in der Endzeit. Ich lese uns 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Ja, Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns herausgerufen hast aus Sünde, Welt und Tod, aus all dem, was dich nicht meint. Aber du siehst auch, wie man leicht sich anpassen kann, auch mit der Sprache, mit allem Möglichen, Herr. Und wir wollen doch wirklich, ja, standesgemäß leben, dir zur Ehre, Herr. Und hilf du auch an diesem Nachmittag, dass unser Bruder es so uns sagt, dass wir es verstehen und auch umsetzen. Und wo wir Korrigierung brauchen, da möchtest du es uns zeigen, bis in die Sprache hinein. Hab Dank, Herr. Wir rechnen mit dir. Amen. Wir hören dann gleich auf die Botschaft.
Eure Sprache sei heilig. Plädoyer für eine reine Sprache in der Endzeit. Vielleicht hat sich mancher gefragt, wo dieses steht, dieses Bibelzitat, eure Sprache sei heilig. Das steht nicht so direkt als Zitat, aber der Herr sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Es kommt oft vor, etwa im 3. Mosebuch, in den Heiligkeitsgesetzen, auch im Petrusbrief, ihr seid ein heiliges Priestertum, ein königliches Priestertum, heiliges Volk. Und diese Heiligkeit bezieht sich auch auf unser ganzes Wesen und damit auch auf die Sprache. Wir können nicht sagen, wir seien Christen, wir würden dem Herrn nachfolgen und gebrauchen Ausdrücke, über die sich vielleicht sogar Weltmenschen schämen würden. Und dann kommt es aus dem Mund von Christen oder die sich Christen nennen. Keine Angst, ich werde heute Abend keine solche Fäkalbegriffe hier zitieren. Ich werde nur mal ein kurzes Zitat aus der Volksbibel bringen, aber jetzt auch nicht mit den allerschlimmsten Stellen, sondern ein bisschen gemäßigtere Stelle. Aber jeder weiß vielleicht hoffentlich, was gemeint ist und warum ich dieses Thema wähle. Wir leiden alle darunter, wenn wir hören, wie die Sprache immer mehr verroht oder verlottert, wie es der Bruder Hein gestern gesagt hat. Kürzlich hat mir jemand gesagt, wenn es so weitergeht, dann kann die junge Generation die Bibel, so wie sie an sich übersetzt ist, Lutherbibel oder Schlachterbibel zum Beispiel, gar nicht mehr verstehen. Die verstehen dann irgendwann nur noch, schrecklich auszusprechen, die sogenannte Volksbibel mit X. Das ist ja genau diese Jugendsprache. Man kann auch sagen Gossensprache oder Fäkalsprache mit Begriffen, die fangen meistens mit A oder SCH an. Ich nehme sie nicht in den Mund. Ich sage immer, die anderen Leute machen das auf der Toilette und ich muss es nicht in den Mund nehmen. Wir haben unsere Kinder so erzogen, aber wir wissen alle, wir bemühen uns als Eltern und auf den Schulhöfen und über die Medien kommt natürlich doch manches auf die lieben Kleinen und Größeren zu. Und wir können nur beten, dass der Herr sie bewahrt, dass er sie reinigt und dass er ihnen selber die Unterscheidung der Geister schenkt. Ich hatte gestern ja über Gefahren für die Jugend in der Endzeit gesprochen und das ist praktisch jetzt nochmal eine Vertiefung, speziell was die Sprache angeht. Ich werde aber auch für uns alle etwas bringen über Zungenzünden, auch da, wo wir, ob wir alt oder jung sind, mit unserer Zunge sündigen und wie wir aufpassen können. Ich spreche jetzt hier nicht als jemand, der in seiner Zunge perfekt ist. Jeder, der mich kennt, weiß das und denkt vielleicht, wie kann denn gerade der darüber sprechen, über so ein Thema, ja, der auch manchmal zu viel redet, gebe ich ehrlich zu. Und ich möchte auch um Vergebung bitten, wenn ich auch in der Sprache mich nicht immer perfekt verhalten habe oder verhalte. Der Herr möge auch da gnädig sein. Auch über unsere Worte müssen wir Buße tun, müssen wir den Herrn um Reinigung bitten. Und es gibt manchmal Menschen, die sind sehr lustig und so, aber manchmal machen sie einen Witz zu viel und das ist dann auch schon problematisch oder bis hin zur Sünde. Die Sprache verkommt und verroht immer mehr und über Radio, Fernsehen, Filme, Internet, Smartphone, Medien allgemein werden Ausdrücke in jedes Wohnzimmer transportiert, über die man sich bei gesundem Menschenverstand schämen würde. Es sind Begriffe, wie schon gesagt, aus dem Fäkalbereich, aus dem sexuellen Bereich, aus der Gosse, die an sich in die Toilette oder auch zur Unterwelt gehören, zur Welt der Kriminalität, die heute salonfähig geworden sind, genauso wie die Mode weithin. Auch die Tätowierungsmode, ja, das gab es früher an sich nur bei Kriminellen oder Prostituierten, dass sie sich Tattoos anbringen lassen. Heute, ich weiß nicht, ob ihr mal in einem Schwimmbad wart oder am Meer oder irgendwo, das sieht man das ja schon am Meer, bei jedem Dritten schon so ziemlich, Tätowierungen. Ja, man ist da schockiert, wenn man denkt, wie arglos die Leute damit umgehen. Und es ist eine Gewöhnung an das Mahlzeichen des Tieres. Wenn man da noch so irgend so ein zusätzliches Symbol oder irgendein Erkennungszeichen auf die Haut bekommt, fällt das schon gar nicht mehr auf. Auch das verroht immer mehr. Die Tattoo-Studios schießen aus dem Boden. Ich sehe darin auch ein Zeichen der Endzeit. Wer sich hat schon tätowieren lassen, dann Buße darüber tut, der kann auch davon gereinigt werden, Gott sei Dank. Aber es ist oft sehr schwer, diese Sachen wieder von der schönen Haut, ursprünglich schönen Haut wegzubekommen. Und viele, die dann gläubig wurden, bereuen das zutiefst, dass sie das haben machen lassen. Ich kann nur davor warnen. Wie gesagt, nur Sklaven wurden früher gepfriemt, haben diese Ringe bekommen und auch die Tattoos und all diese Dinge. Heute ist das Mode geworden, in der Endzeit wohl bemerkt. Die Bibel sagt, der Herr Jesus spricht in Matthäus 12, Vers 36, ich sage euch, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Und in Vers 37, nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Das ist eine ganz wichtige Stelle, die uns zeigt, wie wichtig auch unsere Worte sind, dass wir den Herrn immer wieder bitten sollten, bewahre mich vor Sünde auch in meiner Sprache, in meinen Worten, in meiner Ausdrucksweise, in der Wahl meiner Worte. Es gibt unreine Worte, die uns selber verunreinigen. Und die sollten nicht in das Vokabular eines Christen gehören. Stattdessen gilt, was in Philipper 4, Vers 8 steht. Im Übrigen, ihr Brüder, soll man bedacht sein auf das, was wahrhaftig ist, was also der Wahrheit entspricht. Wir sollen nicht lügen, ich werde darüber noch einiges sagen. Was ehrbar ist, saubere, anständige Ausdrucksweise, die dem Herrn Freude macht und ihn ehrt und auch uns nicht hinunterzieht oder beschämen muss. Was gerecht ist, was rein ist, da steht's, ja. Was liebenswert ist, freundliche Worte, sanftmütige Worte. Was wohllautend ist, keine Schimpfworte oder üblen Ausdrücke. Und was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Nun, ich kann euch nicht ersparen, ich muss doch noch drauf eingehen, auf dieses Thema Volksbibel, wie gesagt, mit X geschrieben. Das kommt von den Underground-Comics. Die schreiben sich auch mit X, würde ich auch auf keinen Fall empfehlen. Das ist auch so wirklich aus der Unterwelt und üble Dinge, Pornografie und Gewalt und Okkultismus. Und da haben sie das X übernommen aus dieser Gossenszene, ja, in St. Pauli und so weiter, aus dieser Untergrundwelt und haben es gewagt, das heilige Wort Gottes anzutasten, umzuschreiben in einer gotteslästerlichen Form. Ich frage mich, warum sie es mit dem Koran nicht gemacht haben bis jetzt. Ich vermute, die, die das tun, würden nicht lange leben. Kann ich sogar sicher sein, dass die das. Aber wir Christen und auch die Juden offenbar, das Alte Testament wurde ja auch schon in diese Gossensprache übertragen, wir haben viel Geduld mit solchen Autoren. Und das Schlimme ist, es wird sogar von der größten christlichen monopolisierten Verlagskette, nicht weit weg von hier ist das Zentrum, vermarktet. Man kann es ja sagen, SCM, ja, Stiftung Christliche Medien. Undenkbar wäre das noch vor wenigen Jahrzehnten gewesen. Niemals wird Gott eine solche Sprache sprechen oder gutheißen, die ihm hier in dieser Jargonsprache in den Mund gelegt wird. Welches Gericht wird Menschen einmal treffen, die sich so an Gott und seinem heiligen Wort versündigen? Ich möchte ein paar Zitate bringen, weil es ja jetzt um die Heiligkeit der Sprache geht. Aus der Erklärung zur Volksbibel. Viele Brüder, darunter auch einige der hier anwesenden Brüder, haben schon im Jahr 2005 oder 2006 als Reaktion auf das erste Erscheinen dieses Machwerks eine Erklärung zur Volksbibel verfasst. Ich habe damals die Überschrift vorgeschlagen, Gott lässt sich nicht spotten. Und das wurde dann auch darüber gesetzt, über diese Erklärung aus Galater 6, Gott lässt sich nicht spotten. Erklärung zur Volksbibel. Das wurde unterzeichnet von verschiedenen Brüdern, ich sage mal ein paar Namen, Herbert Becker, allen wohl bekannt hier, früherer Inspektor der Evangelischen Gesellschaft, Erich Brüning, auch schon heimgegangen, Rudolf Eberzeus, er hat die ursprüngliche Fassung formuliert, auch von meiner Wenigkeit, dann auch zum Beispiel Bruder Karl-Hermann Kaufmann hat es unterschrieben, Walter Keim, der auch hier spricht, Gottfried Meßkemper, der auch schon beim Herrn ist, Manfred Michael von Aufblick und Ausblick, Wolfgang Nestvogel, Manfred Paul von Missionswerk Heugelbach, Lienhard Pflaum, inzwischen auch schon in der Ewigkeit, Sigmar Platzen, der auch hier schon gesprochen hat diese Woche, Siegfried Pomian, der hier die Aufnahmen macht, ich darf es mal erwähnen, vielen Dank, lieber Bruder Siegfried, ganz bescheiden im Hintergrund, brauchst nicht rausschneiden, lass ruhig drin. Dann Johannes Rahmel, der ja auch hier viele Jahre gesprochen hat, Martin Traut, unser Hausvater und viele andere. Und was haben wir damals unterschrieben? Ich möchte es euch vorlesen und ich denke, wir stehen heute noch genauso dazu, zu dieser Erklärung. Wir haben damals gesagt, im Dezember 2005 erschien ein Buch auf dem deutschsprachigen christlichen Buchmarkt, das keinem gläubigen Christen gleichgültig sein kann, der den Herrn Jesus und das Wort Gottes liebt. Es handelt sich um die sogenannte Volksbibel, eine Übertragung des Neuen Testaments in den Jargon der modernen Jugendszene. Dieses Buch wurde hauptsächlich von Martin Dreyer verfasst, dem Begründer der Jesus Freaks, einer charismatisch geprägten Jugendbewegung. Es geht unter anderem auf sogenannte Weissagungen zurück, die Dreyer von Charismatikern bekam und nach denen er wie Matthäus berufen sei, die Bibel den Menschen von heute neu zu vermitteln. Also ihr merkt euch, eine unbiblische, okkulte Handauflegung hat dieser Geist ihn beauftragt, dieses Wort Gottes so zu verfälschen. Und wir sagen weiter, dass ursprünglich der Brockhaus Verlag das bringen sollte, aber dann hat man, um diesen Ruf nicht zu schädigen, einen eigenen Volksbibelverlag gegründet. Übrigens maßgeblich gefördert von Ulrich Eggers, der auch heute ein evangelikales Zeitschriftenimperium und die ganze SCM-Verlagskette sehr stark prägt, ökumenisch, charismatisch. Und bibeltreue Autoren haben in diesem Imperium keine Chance mehr. Ja. Bin da auch betroffen, auch viele hier unter uns. Aber wir wollen da auch gar nicht kooperieren. Wir wollen uns davon fernhalten und absondern. Denn das geht in die große babylonische Vermischung, diese ökumenisch-pseudocharismatische Welle. Wir haben damals gesagt, unserer Überzeugung nach geht es hier um etwas ganz anderes. Mit der Volksbibel ist ein geistlicher Dammbruch geschehen, der schwerwiegende Folgen haben wird, wenn wir uns dem nicht entschlossen entgegenstellen. Schon zuvor sind verschiedene moderne Übertragungen der Bibel in die Sprache der Gegenwart erschienen, die eine bedenkliche Verflachung und Verwässerung der biblischen Botschaft mit sich brachten und Gottes Wort nicht mehr getreu und angemessen wiedergaben. Also diese ganzen freieren Übertragungen, Hoffnung für alle, gute Nachricht, auch neue evangelistische Übertragungen und so weiter, das sind alles eher schon Interpretationen, als dass sie das Wort wirklich wortgetreu wiedergeben. Und dann haben wir gesagt, nun aber sind mit der Volksbibel letzte heilige Grenzen überschritten worden. Unter dem Vorwand einer jugendgemäßen Sprache wurden bisher unvorstellbare Verzerrungen, Verfälschungen und Lästerungen in einem Buch veröffentlicht, das sich als Bibel bezeichnet und das von einer Verlagsgruppe, die als evangelikal gilt. Nur mal ein Beispiel, was jetzt nicht ganz so extrem ist, in Matthäus 11, 25, das wird so übersetzt, Jesus fing an, vor allem mit Gott zu reden, hey Papa, du regierst über das ganze Universum, yes Daddy, du hast Bock, dass es so passiert und nicht anders, mein Papa hat mir den Joystick für diese Welt in die Hand gegeben, lasst mich der Boss in eurem Leben sein. So wie wenn Gott so sprechen würde, ja, in dieser Jargon-Sprache. Und das ist jetzt eine harmlose Stelle noch gewesen. Das mit A und SCH gebe ich hier nicht wieder. Und dem Herrn Jesus werden Verhaltensweisen unterschoben, zum Beispiel, er sei sichtlich genervt, Johannes 2, 4, oder super genervt, Matthäus 16, 23. In Johannes 2, 15 übersetzt Dreyer oder behauptet Dreyer, Jesus rastete plötzlich total aus, ja, wird hier so als Verhaltensweise des Sohnes Gottes behauptet. Und als er in Lazarus auferweckt, wird Johannes 11, 38 so wiedergegeben, jetzt wurde Jesus erst richtig sauer und dann brüllte er, Lazarus, komm jetzt raus. Ja, so in diesem Stil, wie so ein Mensch, der keine Vollmacht hat über den Tod hier. während Jesus einfach das Machtwort, das Schöpfungswort gesprochen hat, Lazarus, komm heraus. Ja, nicht genervt, sondern in Vollmacht hat es Jesus getan. Aber hier merkt ihr, dass ein anderer Geist hier versucht, Gott uns und Gottes Wort zu verfälschen. Und deshalb haben wir damals gesagt, wir sind der Überzeugung, dass die Volksbibel das Werk eines irreführenden Geistes aus dem Abgrund ist und dass diese lästerliche, gefälschte Bibel einen anderen Jesus bezeugt als den, der sich in der echten Bibel offenbart hat. Durch ein solches verfälschtes Werk kann nach unserer Überzeugung niemand zum wahren Glauben an den Herrn Jesus Christus geführt werden. Es ist ein falscher Jesus, ein Party-Jesus, ja, der beim McDonald's das Speisungswunder durchführt. Und solche Behauptungen stehen da drin. Es hat nichts mit dem Sohn Gottes mehr zu tun. Und wir haben gesagt, der wahre Heilige Geist, der den Herrn Jesus Christus verherrlicht, wird sich niemals mit solchen unheiligen, schmutzigen Abartigkeiten verbinden. Es ist für uns undenkbar, dass jemand, der den Heiligen Geist in sich hat, solche Perversitäten verfassen könnte. Aber in der heutigen, an Irreführungen reichen letzten Zeit gibt es leider viele, die sich wiedergeborene Christen nennen und gar nicht wirklich wiedergeboren sind. Natürlich, nur Gott sieht in das Herz, aber an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und diese Früchte sind nicht gut. Und wenn sich da jemand bekehrt, ist ein falsches Gottesverständnis dahinter. Wir müssen erleben, schreiben wir weiter, wie ein verkehrtes, falsches Christentum ohne Gottesfurcht und Heiligkeit sich ausbreitet, geprägt von Weltlichkeit, Unreinheit und ungehemmter Selbstverwirklichung. Hier müssen sich die Geister scheiden. Und das ist das, was wir heute in vielen Gemeinden erleben, wo auch diese Lästerbibel in Anführungsstrichen, eben Bibel in Anführungsstrichen verbreitet ist. Und ich sage immer, wenn sowas in eure Gemeinde eingeführt wird, spätestens dann ist die letzte Grenze überschritten. Weil das kann ein echter Christ nicht gutheißen. Da muss man hinausgehen. Ermahnen, auftreten, aber wenn es nichts hilft, austreten. Ja, und deshalb haben wir gewarnt davor und auch empfohlen, in Buchhandlungen, die so etwas vertreiben, nicht einzukaufen. Nun aber möchte ich weitergehen. Wir werden jetzt viel aus der Heiligen Schrift, aus der unverfälschten Heiligen Schrift hören. Ich lese am liebsten die Schlachter 2000 Übersetzung. Ja, auch die Lutherbibel von Lavoie Nanavella ist noch gut, weil sie auf den Text des Receptus zurückgeht, auch von Herbert Janssen. Aber wir haben heute Morgen gehört, praktisch alle anderen Bibelübersetzungen in Deutschland, was das Neue Testament angeht, gehen auf die Nestle-Aland-Edition zurück, die ein bibelkritisches Textergebnis erarbeitet hat aufgrund der Handschriften, aufgrund bibelkritischer Kriterien. Und das ist nicht wirklich entsprechend dem Wort Gottes, so wie Gott es wollte. Deshalb, wir brauchen unverfälschte Bibeln, die auf einen guten Grundtext zurückgehen und die auch möglichst nahe am Wortsinn übersetzt sind, ja, und nicht einfach freie Übertragungen von sich geben und damit Menschen in den Vordergrund stellen, die sich damit sogar vielleicht einen Namen machen wollen. Heute bringt ja schon fast jeder seine eigene Bibel raus. Ja, wo sind wir denn heute gelandet, liebe Geschwister? Je mehr solche Bibelübersetzungen erscheinen, umso mehr Verwirrung entsteht in der Gemeinde. Ich sage nicht, dass bei Luther alles jetzt unfehlbar übersetzt war, dass nur das Einzige ist. Man kann schon mal 2, 3 Bibeln nebeneinander legen, aber je mehr Flut an Bibelübersetzungen, umso schlechter kann man das Wort Gottes sich einprägen. Jeder hat irgendeine andere Erkenntnis noch und so, aber so geht das nicht. Wir sollten 1, 2, 3 gute Bibelübersetzungen haben, vielleicht auch Griechisch lernen. Es gibt den Text des Receptus jetzt auch wieder in verschiedenen Ausgaben und auch Hebräisch, soweit man es schafft zeitlich. Dann kann man wirklich alles prüfen. Aber wie gesagt, mit der Schlachter 2000 seid ihr gut aufgehoben. Ja, ich möchte mal erinnern an dieses ernste Wort unseres Herrn Jesus. Und im Zusammenhang heißt es in Matthäus 12 ab Vers 33, entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben, denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden.
Nach deinen Worten, so sagt der Herr Jesus. Sehr ernst. Das gibt uns allen sehr zu denken und wir merken auch, dass hier keiner aus eigener Kraft in den Himmel kommen kann. Denn wenn man vielleicht sagt, ich habe noch keinen umgebracht, das mag ja sein, aber hast du mit Worten auch noch keinen beleidigt, verleumdet, verflucht, betrogen? Hast du auch in den Gedanken noch nie gesündigt? Und deshalb, liebe Seele, du merkst, du brauchst einen Heiland, der dich durch sein Blut reinwäscht, das er am Kreuz auf Golgatha vergossen hat, unser Herr Jesus Christus. An den Worten merken wir am schnellsten, wie wir schuldig werden. Ja? Ein böses Wort, ein falsches Wort, auch in der Familie, auch in der Ehe vielleicht. Und finden wir immer die Kraft, um Vergebung zu bitten, die Dinge in Ordnung zu bringen. Wir sollten es tun, bevor die Sonne untergeht. Das sagt uns auch die Heilige Schrift. Aber das ist für mich auch immer wieder ein wichtiger Maßstab, dass wir Rechenschaft geben für jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Ja, und deshalb sollen wir reden, was wahrhaftig ehrbar, gerecht ist, rein ist, liebenswert, wohllautend, wie wir es in Philipper 4, Vers 8 auch schon gehört haben. Wir hören auch in der Bibel, wie das Gegenteil aussieht von guter Rede, nämlich das, was das Tier aus dem Meer tun wird, der Antichrist. Über ihn steht geschrieben in Offenbarung 13, Vers 5, es wurde ihm ein Maul gegeben. Ein Maul ist ein großer Mund. So wie so ein Krokodil, so ein großes Maul oder ein Drache. Ja. Und das redete große Worte. Das heißt, es machte sich selber groß. Selbstverherrlichung und Lästerungen gegen Gott. Und das ist die Tendenz des Menschen, der übel redet, sich selber groß machen und Gott klein machen. Gott runterziehen, Gott lästern. Es sollte aber umgekehrt sein. Gott loben, Gott ehren, Gott verherrlichen, den Herrn preisen und uns erkennen, wie wir wirklich sind, nämlich unwürdige Geschöpfe Gottes, die nur aus seiner Gnade und Barmherzigkeit überhaupt in den Himmel kommen können, wenn sie zum Herrn umkehren, rechtzeitig. In Sprüche 6, Vers 1 steht, was Gott ein Greuel ist, wovor sich Gott ekelt. Sprüche 6, Vers 17, Entschuldigung, Vers 17. Und zwar sind das stolze Augen, also Angeberei, Prunk und sich selber darstellen wollen, auch durch Mode, durch aufgetakelte Kleidung zum Beispiel auch. Dann eine falsche Zunge, die lügt und betrügt und Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Ja, die Augen, die sprechen auch so für das Innere, was so nach außen tritt, oder das Äußere, was ins Innere kommt, was uns so beeinflusst, Augenlust. Und dann die schlechte Rede und schließlich auch die Sünde, die zur Tat wird, wenn unschuldiges Blut vergossen wird. Es muss nicht nur Mord sein, es kann auch schon Gewalt sein, die man anderen Menschen antut. Auch die Sünde der Abtreibung und vieles andere, was uns auch hier als Volk belastet. Ich werde einige Zitate jetzt mit uns betrachten aus der Bibel, aus dem Buch der Sprüche. Und es geht an vielen Stellen über die Heiligkeit unserer Worte, unserer Zunge, unserer Sprache. In Sprüche 10, Vers 31 steht, der Mund des Gerechten bringt als Frucht Weisheit hervor, aber die verkehrte Zunge wird ausgerottet. Der Mensch, der gerecht ist, gerechtfertigt durch das Blut Jesu Christi, in dem der Heilige Geist wohnt, er, so heißt es auch in Jakobus 1, bitte um Weisheit, dass der Herr Weisheit schenkt. Und manchmal hat man auch schwierige Situationen und schwierige Gespräche, auch in der Seelsorge. Ich bete da immer um Weisheit, denn ich kann den Menschen nichts raten. Ich kann nur den Herrn bitten, zeig uns, wie wir helfen können, was wir raten sollen. Wenn zu euch Menschen kommen mit Fragen, bittet den Herrn um Weisheit. Und wenn es nur ein Stoßgebet ist, und ich habe so oft erlebt, der Herr hat mir dann die Lösung geschenkt. Ja. Aber selber, ich stand ratlos da, dann habe ich gebetet und plötzlich hatte ich die Antwort. Habt ihr das auch schon erlebt? Sprüche 12, Vers 18. Wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Vor Gebrauch des Mundwerks Verstand einschalten. Da haben es die Menschen einfacher, ich sage es ganz ehrlich, die nicht so emotional sind wie ich zum Beispiel. Ja, ihr kennt mich ja. Der Martin, glaube ich, das ist so ein Mensch, der wird mit Zunge, ja, ich will es nicht loben, vielleicht nicht so schnell sündigen wie jemand, der schnell mit der Zunge ist. Ich glaube, du hast die Ruhe weg, so Martin, gell? Auch muss man auch haben in so einem Haus wie hier, mit so vielen unterschiedlichen Menschen.
immer erst so in der Stille. Aber andere, ja, die sind doch schnell mit der Zunge. Und da trotzdem sollten auch wir, die ein bisschen schneller vielleicht sind, auch beten vorher und uns diese Ruhe schenken lassen. Vor Gebrauch des Mundwerks erst den Verstand einschalten. Eure Schafe da draußen, die haben mich heute Morgen so ruhig gemacht. Das sind so schöne Schafe. Das macht einen, wenn man die Tiere so beobachtet, die scheinen so die Ruhe wegzuhaben. Solange kein Wolf kommt, natürlich nur. Ja, aber wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Und wie schnell sagen wir ein Wort, eine Beleidigung? Und ja, nachher tut es einem leid. Manchmal merkt man es selber gar nicht. Und wenn dann jemand einem sagt, du guck mal, was du ja gesagt hast, war nicht so gut, hast den Menschen da beleidigt, dann sollte man, soweit es geht, die Sache noch in Ordnung bringen. Ich habe es auch kürzlich wieder gemacht. Da hatten wir Missionseinsatz und das ist immer ein bisschen aufregend, bis dann alles eingeladen ist. Und dann stehen da Autos, da war da zugeparkt. Dann war ich auch sehr nervös, habe gesagt, jetzt fahr doch mal weg, wir müssen da einladen. Und es war da nicht so ganz nett. Da habe ich nachher auch um Vergebung gebeten, dass ich da im Stress war und in dem Moment nicht die besten Nerven hatte. Aber man kann ja immer noch um Vergebung bitten, solange der andere Mensch lebt und man die Dinge bereinigen kann und solange ich auch selber lebe. Und Sprüche 18, 21 warnt uns, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Ja, mit der Zunge kann manchmal über Tod und Leben entschieden werden. Zum Beispiel, wenn man Menschen beleidigt, es kommt zum Duell und früher sind dann oft Menschen wirklich gestorben durch Zungensünden, wo es diese Duelliererei gab. Aber auch heute ist so, dass man Menschen mit lügenhaften Worten vernichten kann. Welche Schuld laden diese auf sich, die das tun? Ich habe gehört, auch im Internet kann man jetzt sogar, ja, man kann sogar Vorträge verfälschen, anderen Ton unterlegen, den der Betreffende gar nicht gesagt hat. Ist technisch heute alles möglich. Da muss man auch sehr aufpassen. Ich bin froh, dass es bei mir bis jetzt noch nicht gemacht haben, aber irgendwo ist mal von mir irgendwas aufgetaucht, was ich gar nicht geschrieben hatte. Also wenn ihr irgendwas lest von mir, was irgendwie komisch ist, schickt mir es mal, dann kann ich euch sagen, ob es eigentlich von mir stammt. Ich habe ja viel veröffentlicht und kürzlich hat mir auch jemand was gezeigt. Ist das doch von dir, da steht dein Name. Ich sagte, aber ich habe das noch nie gesehen, ich habe es auch nicht geschrieben. Ja, Karl Hermann, ist dir das auch schon mal passiert? Aber damit müssen wir rechnen, dass solche Dinge auch verstärkt in der Endzeit kommen. Es wird ja auch darüber diskutiert, liebe Freunde, ich sage es mal ganz vorsichtig, ob diese Schrift von Martin Luther gegen die Juden und ihre Lügen, ob die eigentlich wirklich von ihm stammt oder ob sie von den Jesuiten untergeschoben worden ist. Wird in der Wissenschaft inzwischen eine Diskussion geführt, hat ja auch viele Gegner gehabt und heute ist ja Reformationstag, die ihm übel wollten, ja, und ihn auf diese Weise auch verleumden wollten. Ich weiß es nicht, ich habe mich damit noch nicht so reingekniet in die Materie, aber davor habe ich auch wirklich bisschen Angst, ja, dass uns etwas untergeschoben wird, was wir gar nicht gesagt oder geschrieben haben. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge und heute auch, ja, das, was so publiziert wird. In Jakobus 1 und 3 steht ja auch viel über die Zunge, das kann ich jetzt nicht alles lesen. In Jakobus 1, Vers 26, wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Fromme Schwätzer können viel Schaden anrichten. Da gibt es manchmal so super Fromme, aber die können andere Leute manchmal auch richtig belasten. Und dann merken die Leute, dass die auch gar nicht immer danach leben. Ich habe so einige ganz super fromme Leute kennengelernt. Und daher hat sich herausgestellt, das war alles nur Geschwätz. Der Mensch hat gar nicht danach gelebt. Möge der Herr uns schenken, dass es bei uns echt ist, ja, versteht ihr? Dass wir nicht nur fromm daherreden, andere anpredigen, sondern auch danach leben. Wir wissen, wir sind nicht perfekt, aber dass wenigstens die Absicht ist, dem Herrn wirklich ernsthaft nachzufolgen. In Jakobus 3 steht einiges, zum Beispiel Vers 5, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Die Zunge kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Ich habe nur ein paar Auszüge gelesen. Das sind sehr drastische Worte und die mahnen uns, hier wirklich zu beten, dass der Herr uns bewahrt. Der bekannte englische Prediger Charles Haddon Spurgeon hat mal etwas erlebt, hat viel erlebt. Und einmal kam eine Frau zu ihm, die war bekannt für ihre Geschwätzigkeit und Kritiksucht, dass sie viel redete über andere, negativ redete und auch durch ihre Kritisiererei an anderen Menschen viel Unheil angerichtet hat in der Gemeinde. Und es gibt es ja auch oft in Gemeinden, auch heute, dass irgendwelche Leute sind, die hinten herum reden, die andere schlecht machen. Passen wir auf, dass wir das nicht selber mitmachen. Und eines Tages kam sie zu Spurgeon und verlangte von ihm eine Schere. Vielleicht kennen manche dieses Ereignis. Und sagte zu ihm, und ich habe heute auch eine Krawatte an, zufällig, sagte: Herr Prediger, Ihre Krawatte ist zu lang. Das weiß ich nicht. Ja, heute ist sie bei mir auch ein bisschen zu lang ausgefallen. Und dann sagte sie: Ein Geistlicher, ein Diener des Herrn, soll nicht eine so auffällig lange Krawatte tragen. Das gehört sich nicht. Es gibt ja auch heute Gemeinden, wo Krawatte verboten ist. Bei anderen ist Krawatte Vorschrift. Was sollen wir jetzt machen? Ich frage immer, wenn ich wohin komme, wie ist das bei euch? Mit Krawatte, ohne Krawatte, Hemden lagen offen zu. Also manchmal ist es sehr kompliziert. Es gibt ja viele Traditionen, die aber nicht alle biblisch haltbar sind. Wir haben in unserer Gemeinde gesagt, wir machen nur das, was biblisch eindeutig feststeht. Ja, aber jedenfalls sagte diese Frau zu Spurgeon: Ein geistlicher Mann soll nicht eine so auffällig lange Krawatte tragen. Darf ich abschneiden, was zu lang ist? Ja, Spurgeon, der war ja da sehr, sage ich mal, gewitzt, ja, und gab ihr tatsächlich die Schere und dann, also, ja, hat sie abgeschnitten, seine Krawatte. Ist jetzt auch jemand hier, der... Okay, aber dann hat Spurgeon eine Rückfrage gestellt und hat gesagt: Darf ich jetzt bei Ihnen auch abschneiden, was zu lang ist, liebe Frau? Jetzt ratet mal, was das war. Die Zunge, genau, die Zunge. Ja, aber das hat Spurgeon dann nicht gemacht. Aber sie kam dann wirklich ins Nachdenken und hat gemerkt: Also ich bin doch zu vorlaut als Frau. Natürlich dürfen Frauen auch Prediger kritisieren, kein Problem, wenn es biblisch begründet ist. Aber da hat sie doch nachgedacht, dass sie zu vorlaut und zu respektlos war und auch viele andere Menschen schlecht gemacht hat. Aber wie geht nun ein weiser Mensch im Sinne von Weisheit, ja, weis, im Sinne von Weisheit, weise, um mit seiner Zunge und dagegen der Unweise oder der Tor? Das Buch der Sprüche berichtet ja viel darüber. Der weise Mensch beherrscht seine Zunge. Und es geht nur durch den Heiligen Geist, indem wir immer wieder den Herrn bitten: Hilf mir, nicht vorlaut zu sein, nicht zu viel zu reden und den anderen aufzubauen und nicht niederzureißen. Der weise Mensch denkt vor dem Reden nach. Er soll nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen, sagt der Herr Jesus mal über das Gebet. Und so ist auch mit dem Reden. In Sprüche 10, Vers 14 lesen wir: Die Weisen halten mit ihrem Wissen zurück, aber der Mund der Toren, der Narren, führt schnell zum Verderben. Der weise Mensch hört anderen Menschen zu. Nun gibt es bei uns Menschen, die sind gute Zuhörer, die eher ruhigen unter uns, die viel Geduld haben. Es gibt andere, das sind eher so die Redner, gehöre ich leider auch dazu. Ich bin nicht der beste Zuhörer, muss ich zugeben. Ein bisschen ungeduldig und immer so aktiv. Da muss ich noch viel lernen. Ja, ich stelle mich da auch drunter unter diese Botschaft. Man kann nur predigen, wo man selber sich drunter stellt, nicht drüber stellt. Und ja, lernen zuzuhören. Natürlich muss auch der, der redet, auch weise sein und nicht zu lange reden, nicht zu viel reden. Das ist auch eine Untugend. Mich rufen manchmal Leute an und ja, die erzählen mir dann was, 5 Minuten, 10 Minuten, und dann frage ich zurück: Um was geht es denn jetzt? Wie kann ich Ihnen helfen, frage ich dann irgendwann. Dann reden sie wieder 5 Minuten. Einmal was wurde, habe ich dann irgendwann aufgelegt. Ja. Ich sage: Der will ja gar nichts, der will nur erzählen. Natürlich müssen sich manchmal Leute was vom Herzen reden, aber dann reden die und reden und ich komme gar nicht irgendwie zum Zug, ihnen zu helfen. Dann frage ich mich: Warum rufen sie mich eigentlich an? Okay, also das gibt's auch, das ist auch eine Untugend. Der ein Anliegen hat, sollte sich auch aus Geduld, Rücksichtnahme auf den anderen Menschen, dessen Zeit auch begrenzt ist, auch kurz fassen. Das ist auch Weisheit. Sonst wird es auch zur Zungensünde, nämlich das endlose Reden, andere in Grund und Boden reden. Ist auch eine Sünde. Und natürlich auch der nicht zuhört. Man braucht schon Zeit, um die Anliegen zu verstehen und dann heißt es in Jakobus 1,19, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Also gute Zuhörer, aber auch keine zu ausufernden Redner sollen wir sein und auch langsam zum Zorn. In Sprüche 17,28 heißt es, selbst ein Narr wird für weise gehalten, wenn er schweigt. Logisch, ja, solange er den Mund zulässt, merkt man nicht, dass es ein Narr ist. Und er wird für verständlich gehalten, wenn er seine Lippen verschließt. Ja, deshalb, natürlich kann man nicht immer schweigen, aber lieber weniger reden als zu viel. Das ist eine gute Regel. Auch bei Sitzungen, wo es manchmal vielleicht heiß hergeht, sich da eher mal zurückhalten, zuhören und dann im rechten Moment unter Gebet sich das richtige Wort schenken lassen. Ja, und da gibt es noch so eine Untugend, muss ich mich selber auch damit anklagen. In Sprüche 18, Vers 13 steht, wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Das ist euch auch schon passiert. Da sagt jemand, will was sagen, also ich wollte dir sagen, das und das und das. Und dann sagt er, ja, ich weiß schon und gebe ich schon die Antwort. Und er sagt, nee, ich wollte ja was ganz anderes jetzt sagen. Ja, hoppla, Entschuldigung, ich bin zu schnell gewesen. Also du meinst also doch was anderes, als ich jetzt gedacht habe, was du meinen sollst. Auch schon passiert. Da steht in der Bibel, wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Gib keine vorschnellen Antworten, aber rede auch nicht unbegrenzt. Das gilt ja auch. Ja, und der weise Mensch betet um die richtigen Worte bei jeder Begegnung. Er segnet und tröstet und muss auch wenig von dem, was er gesagt hat, zurücknehmen, weil er vorher betet und sich eher zurückhält. Wer viel redet, das heißt auch, wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab, der muss auch viel zurücknehmen. Da müssen wir uns alle prüfen. Kannst du auch um Vergebung bitten? Manche sind ja so stolz, die machen das kaum oder gar nicht, ich weiß nicht. Ich mache es relativ oft, ich will mich da nicht rühmen, weil ich auch so viel falsch mache, muss ich es auch oft machen, um Vergebung bitten. Wenn man es dann selber erkennt oder auch gesagt kriegt, dann ist es auch einfacher. Mir ist da zum Beispiel meine Frau auch eine große Hilfe, auch die Kinder, auch die Umgebung, soweit die Menschen ehrlich sind. Sagt dir es auch jemand? Oder lassen sie dich einfach ins Verderben laufen und sagen, ja, du bist der Tollste, der Größte, du machst nie was falsch, hast deine Zunge immer im Griff. Es ist nicht gut. Liebe Ehefrauen, auch liebe Ehemänner oder die ihr Freunde habt, sagt ihnen in Liebe, aber doch deutlich, wenn Dinge nicht gut gelaufen sind. Wenn eine Frau den Mann liebt, dann lässt sie ihn da nicht ins Verderben laufen. Ich sage es auch ganz offen. Und sind wir Männer dann zu stolz, das anzunehmen? Oder sagen wir, ja, danke Schatz, dass du den Mut hast, mir das so offen zu sagen? Ganz ehrlich, also das ist eine Ermutigung auch für Ehepaare, die ganz offen miteinander umzugehen, auch mit den Kindern. Ich habe auch bei den Kindern schon um Vergebung gebeten, wenn ich zu lasch war oder zu streng war, je nachdem, beides ist Sünde. Zu streng ist nichts und zu lasch ist schon gar nichts. Und auch da muss man einfach immer wieder dazulernen. Der weise Mensch ist sanftmütig und nicht streitsüchtig. Auch das ist ein wichtiges Kennzeichen eines geistlichen Menschen. Natürlich kann man jetzt sagen, es gibt doch auch einen heiligen Zorn. Kann Gott zürnen? Natürlich, weil Gott auch heilig ist und gerecht. Gott zürnt über die Sünde, über alles Böse. Er kann niemanden in den Himmel nehmen, der unrein ist durch die Sünde. Aber er wäscht uns ab durch das Blut Jesu Christi. Der Herr Jesus hatte einen heiligen Zorn, als er gesehen hat, diese Wechsler im Tempel und hat gesagt, mein Haus soll ein Bethaus sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Er hat aber nur Dinge umgeworfen, hat aber nicht Menschen körperlich irgendwie angegriffen. Er hat ihnen aber die Wahrheit gesagt und das gehört dazu. Das ist der heilige Zorn. Der unheilige Zorn ist, wenn es nur um mich geht, wenn ich Recht haben will, wenn es nicht um die Sache Gottes geht, sondern um meine eigene Ehre und solche Dinge. Das ist ein Unterschied. Ja? Ich muss mich nicht selber dauernd irgendwie rechtfertigen. Ich kann das dem Herrn hinlegen, denn Gottes Wort sagt, die Rache ist mein, spricht der Herr. Rächet euch selber nicht, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Ich gebe es jetzt frei wieder. Das entspannt uns auch, wenn wir irgendwie in Konflikt stehen mit Menschen. Und deshalb sagt der Herr Jesus auch, betet für eure Feinde, segnet die euch verfluchen. Das ist nicht einfach, aber es ist der einzige Weg, um aus diesem Teufelskreis des Hasses und der Gewalt herauszukommen, den anderen zu segnen. Ich hatte mal eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Kirchenfürsten und auch mit dem badischen Landesbischof in meiner Studentenzeit. Und dann hat mal ein alter Pfarrer gesagt, haben Sie für Ihren Kontrahenten auch schon gebetet, ihn gesegnet? Da habe ich gesagt, nee, das, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Und dann habe ich das gelernt, gebetet für diese Menschen, liberale Theologen. Ja, wir wissen, wir leiden alle darunter, auch jetzt in Sachsen, wenn Sie den letzten konservativen Bischof herausmobben gerade, der tritt ja heute wohl zurück, gerade heute an dem Tag. Da kann ein heiliger Zorn in uns aufsteigen, aber wir wollen doch auch für die beten, die noch ferne sind vom lebendigen Glauben und denken, sie seien Theologen und wissen alles besser, aber sie haben die Bibel bibelkritisch zerpflückt, aber der Geist Gottes ist nicht in ihr Herz gelangt, weil sie denken, sie seien klüger als Gott. Der Weise ist sanftmütig. Er kann einen heiligen Zorn haben, aber immer in der Liebe, auch in der Feindesliebe und deshalb in der Sanftmut. Denn das eigentliche Wesen des Herrn Jesus, auch wenn er zürnen konnte, weil er gerecht und heilig ist, das eigentliche Wesen ist Sanftmut und Demut. Das sagt der Herr Jesus auch von sich selber. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Nicht vorgespielt, sondern von Herzen demütig. Großer Unterschied. Ja? Wenn der Papst sagt, ich bin der geringsten Diener Gottes, ja, dann meint er im Grunde, ich bin der Größte von allen. Das ist klar, weil er ganz oben steht. Pontifex Maximus, der Größte. Von der Rolle kann er ja nicht weg. Aber nein, es geht um echte Demut, die von Herzen kommt. Keine Amtsdemut, die irgendjemand so zur Schau stellt. Natürlich ins Herz sieht nur Gott beim einzelnen Menschen, aber dieses Amt, Papstamt, ist natürlich nicht mit Demut besetzt als Amt. Sanftmütig und nicht streitsüchtig sein. Das ist eine große Not, auch in Gemeinden, auch in Familien, auch am Arbeitsplatz, überall, dass Menschen streiten, in Streit kommen können. Oft sind es Missverständnisse. Und deshalb immer nachfragen, wie meinst du das? Ist das wirklich so zu verstehen? Das ist schon mal ein großer Faktor, um viel Streit auszuschalten. Weil jeder Mensch tickt auch ein bisschen anders und versteht Dinge ein bisschen anders, versteht auch die Bibel zum Teil anders. Deshalb müssen wir auch da barmherzig sein miteinander, nicht den anderen deshalb einfach verurteilen. Streit in Gemeinden darf nie gewaltsam oder aggressiv sein. Der muss auch sachlich sein, wenn es um Lehrfragen geht. Die müssen dann ausgetragen werden, aber von der Bibel her, mit der Bibel in der Hand. Wenn man Bibelstelle um Bibelstelle durchgeht, vom Zusammenhang her die Dinge betrachtet, da gibt es viele Themen, heiße Eisen natürlich, aber es darf nie zu einer persönlichen Beleidigung oder Verletzung führen. Ich habe ja durch Gottes Gnade viele Bücher geschrieben, auch über Sekten, über Zeugen Jehovas, Anthroposophie, New Age und so weiter. Aber es war mir immer wichtig, von der Bibel her sachlich und liebevoll zu argumentieren, nicht die Leute unter der Gürtellinie anzugreifen, das sind die Letzten und die Schlimmsten und so, nein, gar nicht, sondern einfach, das ist unbiblisch, das lässt sich nicht von der Bibel halten. Hier sollte man umdenken in diesem Stil. Und wenn wir so auch in der Gemeinde miteinander umgehen und auch in der Familie, überall, wo wir mit Menschen zu tun haben, dann können wir viel unnötigen Streit vermeiden und die Dinge in Sachlichkeit und Liebe klären. Ich habe kürzlich einige Politiker getroffen auf der Straße, Stadträte in Pforzheim von der Partei, egal jetzt welches, egal. Denen habe ich gesagt, ihr solltet es anders machen als die anderen Parteien. Guckt, dass ihr streng sachlich argumentiert. Und die Leute nicht unter der Gürtellinie fertig macht, wie es die anderen mit euch machen, auch zurzeit in den Medien. Ja, dass ihr streng sachlich bleibt und das wird die anderen ärgern, aber sie können nichts dagegen machen im Grunde. Ja. Das müsste die Stärke sein, vor allem wenn man auch christliche Werte verteidigen will. Es gibt zerstörerische Folgen von Streitsucht. In Sprüche 17, Vers 14 steht, einen Streit anfangen ist, als ob man Wasser entfesselt. Oder Luther übersetzt, wer Streit anfängt, gleich dem, der dem Wasser den Damm aufreißt. Wisst ihr, was das auslöst? Wenn eine ganze Sturzflut, ein Dammbruch sich über das Land ergießt, das Tal überschwemmt, die Häuser niederreißt, es ist furchtbar. Deshalb fang keinen Streit an. Und wenn der andere Streit anfängt, bete, versuch erstmal zu schweigen und versuch dich auch zu prüfen. Vielleicht liege ich falsch, vielleicht sagt mir der andere gerade was, worüber ich nachdenken sollte. Aber wenn nicht, dann versuche ihn zu verstehen und geh vielleicht in die Stille, geh erstmal aus dem Raum raus, bete und dann versuch ruhig zu bleiben und sachlich zu klären. Das gilt auch für die Ehe, für die Familie, für die Gemeinde. Nicht gleich wieder zurückschlagen. Ja? Und oft sind ja auch wir das, die Unrecht haben oder irgendwas anfangen, was auch nicht stimmt. Da sollte man erstmal in sich gehen und sich prüfen, ja, ist das jetzt eigentlich richtig, was ich so vertrete? Und Streitsucht jedenfalls ist vom Bösen, wenn jemand streitsüchtig ist und immer Streit sucht und nicht aufhören will und immer das letzte Wort haben will, das ist Sünde. Ja. Wer Streit anfängt, der reißt praktisch einen Damm auf. Streit ist was anderes, wenn man manchmal über Dinge Klärung machen muss. Ja, das kann ganz sachlich in Liebe geschehen. Aber Streit, Streitsucht, das ist vom Bösen. Lass ab vom Zank, ehe er heftig wird, lesen wir auch im Wort Gottes. Und in Sprüche 17, 27, wer seine Worte zurückhält, der besitzt Erkenntnis und wer kühlen Geistes ist, der ist ein weiser Mann. Die Jugend heute würde sagen, das ist so ein cool bleiben, ja, das kennt ihr vielleicht. Und ich sage immer, wisst ihr, was cool heißt? Ja, kühl, kühl, ja. Aber das ist wirklich so, man soll sich nicht so hineinsteigern, gerade wenn Streit ist, sich schon fragen, was ist berechtigt, was nicht, aber den anderen nicht verletzen oder beleidigen. Und wenn es doch passiert ist, um Vergebung bitten. Der weise Mensch lobt Gott und er ermutigt Menschen. Er lobt nicht sich selber. Und ein wichtiger anderer Gedanke noch, ich komme so langsam zum Ende, aber ein paar Minuten brauche ich noch, vielleicht noch 5 bis 10 Minuten, da geht es um das Fluchen. Und da ist ja so, da sagen mal Leute mir manchmal, da hat mich jemand verflucht und dann frage ich ja, wieso und warum machen die das? Ja, ich weiß auch nicht, weil ich Christ bin. Und wenn es deshalb ist, weil man Christ ist, weil man dem Herrn nachfolgen will, dann kann man ganz sicher sein, dass ein solcher Fluch nichts ausrichten kann. Warum? Im Wort Gottes steht in Sprüche 26, Vers 2, wie ein Sperling, also ein Spatz, davonflattert und eine Schwalbe wegfliegt, so ist ein unverdienter Fluch. Er trifft nicht ein. Also wenn du ein gutes Gewissen hast und dir nichts zu Schulden hast kommen lassen gegen den anderen Menschen und er verflucht dich trotzdem, ja, dann trifft das nicht ein. Im Gegenteil, man kann sagen, das geht dann sogar auf den Fluchenden zurück. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren hat uns jemand verflucht von einer sektiererischen Gruppierung, unsere Gemeinde verflucht praktisch. Ich verfluche euch, dass eure Gemeinde eingeht und alles und so. Da habe ich gesagt, ja, aber das ist unverdient. Der Fluch wird auf sie zurückgehen. Da gibt es momentan nichts, was einen Fluch verdienen würde, soweit ich das erkenne. Und so ist es auch. Ja? Wir sind momentan, Gott sei Dank, noch unter dem Segen des Herrn. Und ich weiß nicht, wie es jetzt bei denen aussieht. Ich wünsche ihnen nichts Schlechtes meinerseits. Aber es ist eine Sekte, die schlimme Lehren hat. Die haben uns verflucht, weil wir anders lehren. Und ja, was ist das für eine Haltung, wenn man sich da Christ nennt und andere verflucht? Es gibt da natürlich eine Stelle oder zwei, wo auch im Neuen Testament ein Fluch ausgesprochen wird. Das kennt ihr auch in Galater 1. Wenn jemand ein anderes Evangelium verkündigt als das, welches ich verkündigt habe, und sei es, wenn es ein Engel wäre und so weiter, ich gebe es jetzt frei wieder, Galater 1, Vers 6, der sei verflucht. Also da spricht Gott durch den Apostel Paulus einen Fluch aus über solche, die ein falsches Evangelium verkündigen. Die stehen unter dem Fluch Gottes. Es gab ja mal die Bekenntnisbewegung, oder gibt immer noch, aber die ist sehr geschrumpft, kein anderes Evangelium. Ich war da auch jahrelang dabei, aber inzwischen bin ich nicht mehr drin. Aber die haben sich dieses als Motto damals drüber geschrieben, kein anderes Evangelium. Das ist genau diese Stelle, Galater 1, Vers 6. Wer ein anderes Evangelium verkündigt als das, was Gott uns gezeigt hat, der sei verflucht. Das ist die Ausnahme, aber wir sollen niemanden verfluchen. Dieser Fluch kommt dann von Gott, wo Irrlehre ist. Das macht Gott schon selber. Natürlich, solche Menschen können wir jetzt auch nicht segnen, denn das sind Feinde Gottes, die die Menschen verführen. Die können wir nicht segnen, die Feinde Gottes. Nur unsere Feinde, unsere persönlichen Feinde. Die Feinde Gottes, da müssen wir die Geister prüfen, ob sie von Gott sind und warnen vor den falschen Propheten. Davor müssen wir warnen. Wir können natürlich auch beten, dass sie umkehren. Das können wir. aber den Segen des Herrn über sie herabflehen, ich weiß nicht, vielleicht sieht das jemand anders, beten, dass sie umkehren, das tue ich auch, auch über einen Ivo Sasek, über einen Anselm Grün und wie die alle heißen, dass der Herr sie noch wirklich herausrettet aus ihren falschen, verführerischen Lehren. Dann gibt es auch manchmal Menschen, die Scherze machen und es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. Ja, zum Beispiel bekanntester April-Scherz, ah, morgen wird euer Haus einstürzen und solche Dinge. Und es wurde den Menschen schon gesagt, ja, du wirst morgen sterben, so als April-Scherz. Und dieser Mensch hat sich so eingesteigert, hat sich dann das Leben genommen. Es gab schon solche Dinge. Da sieht man, dass man solche Dinge nicht machen darf. Irgendwelche Lügen, die dann nachher gesagt werden, das war nur ein Scherz, war nur Spaß. Also auch da sollten wir es ernst nehmen. In Sprüche 26 lesen wir ab Vers 18, wie ein Wahnsinniger, der feurige und todbringende Pfeile abschießt, so ist ein Mensch, der seinen Nächsten betrügt und dann spricht, ich habe nur Scherz gescherzt, ich habe nur Spaß gemacht. Das sollen wir auch nicht tun. Deshalb, April-Scherz, ich weiß nicht, ob wir als Christen da mitmachen sollten, eher nicht. Und dann schließlich auch noch das Thema Verleumdungen. Das letzte Beispiel, was ich hier bringe, man könnte über Zungensünden noch vieles weitere bringen, aber die Zeit läuft nun langsam aus. Verleumdungen sollen natürlich auch nicht geschehen. In Sprüche 26, Vers 20 steht, wo kein Holz mehr ist, erlischt das Feuer, und wenn der Verleumder fort ist, hört der Streit auf. Durch Verleumdung wird Streit verursacht, werden Menschen kaputt gemacht, wird ihnen etwas unterstellt, was sie gar nicht gemacht haben. Und manchmal gibt es aber auch Verleumdungen, in denen immer wieder die Vergangenheit von Menschen herausgeholt wird, die längst durch das Blut Jesu abgewaschen ist. Da wird aber der Verleumder schuldig, weil er vergebene Sünde immer wieder herausholt, um Menschen fertig zu machen. So war es jetzt auch hier bei diesem sächsischen Landesbischof. Der hat in seiner Studentenzeit Dinge geschrieben, die hier der, sage ich mal, der linksgrünen Presse nicht so passen. Obwohl die Sache 20, 30 Jahre her ist, hat man das jetzt herausgeholt, um ihn zu stürzen. Und so geht es auch in der Politik. Da werden alte Sachen ausgegraben. Wie schrecklich, wenn man hier umgeht in der Welt, aber auch in kirchlichen Kreisen inzwischen ist es ja auch nicht besser. Da wird Politik gemacht und wenn die Dinge nicht systemkonform sind, dann wird der Schmutz über die Leute ausgeschüttet. Und man findet bei jedem etwas. Gibt es hier jemanden, bei dem man nichts finden würde in seiner Biografie, wo alles in Ordnung ist? Dann müsstest du ja noch nie gelogen haben, noch nie irgendwas angestellt. Also bei mir wird man auch was finden. Ja. Bei dir vielleicht nicht, ich weiß nicht, aber da müsste es perfekte Menschen hier sein. Und deshalb, wenn jemand übel will, er kann bei jedem was finden und ausgraben und dann das groß publizieren, das ist übel, weil der Verleumder macht sich selber schmutzig. Und auch wir sollten aufpassen, dass wir über andere nicht schlecht reden. Was anderes ist es, wenn wir warnen müssen vor falschen Lehren. Da muss man auch manchmal Ross und Reiter nennen. Ein Demas wird namentlich genannt. Oder Alexander der Schmied, Hymenäus und Philetes. Ja, und solche Namen, die falsche Lehren, die falschen Lebensstile in Gemeinde getragen haben, die abgefallen sind vom Glauben und so weiter. Das muss manchmal gesagt werden. Ich habe auch deshalb über Sekten und so weiter auch dadurch mit Namen geschrieben. Rudolf Steiner und Russell und wie die alle heißen, Joseph Smith und auch lebende Verführer. Aber da geht es ja darum, dass die falsche Lehrsysteme aufstellen und Menschen vom schmalen Weg des Lebens wegziehen. Da müssen wir warnen. Und das ist ja keine Verleumdung, wenn ich die dann sachlich analysiere von der Bibel her, was die sagen. Ja? Da gilt, prüfe die Geister, ob sie von Gott sind. Das ist keine Verleumdung, das müssen wir tun. Aber sachlich und auch mit dem Ziel, diese Sektenanhänger für den rettenden Glauben zu gewinnen. Nicht einfach draufschlagen und irgendwas kommt dann raus, sondern sachlich argumentieren, liebevoll. Und deutlich. Und wenn wir über Menschen reden, meistens ja über irgendwelche Leute, die wir kennen, Nachbarn oder auch vielleicht sogar Menschen in der Gemeinde, dann gilt es, 5 Siebe anzuwenden, bevor ich etwas weiter sage. Das muss ich mir auch selber immer wieder buchstabieren. Das erste Sieb, ist es wahr? Stimmt es überhaupt, was da behauptet wird? Wenn es nicht wahr ist, dann kannst du sowieso gleich vergessen. Dann mache ich mich ja schuldig, absolut schuldig, wenn ich Lügen weiter verbreite, die ich von jemand gehört habe. Ich finde manchmal gut, manchmal rufen bei mir Leute an, Bruder Gastmann, ich habe über Sie was gehört, stimmt das? Ist das so? Und dann sage ich entweder, ja, es stimmt oder es stimmt nicht. Und deshalb sollte man bei den Betreffenden selber nachfragen. wenn man wirklich in die Sache sich rein vertiefen möchte, bevor man es weiter sagt sowieso. Das machen aber die wenigsten, sagen einfach etwas ungeprüft weiter. Haben wir das auch schon getan? Wenn ja, dann sollten wir darüber Buße tun. Das zweite Sieb, ist es notwendig, dass ich das überhaupt weiter sage? Wem hilft das? Wem nützt das? Das ist auch schon das dritte. Ist es hilfreich? Ist es notwendig? Hilft es weiter im Glaubensleben? Oder zieht es die Leute nur runter, die das auch hören müssen dann? Das vierte Sieb, ist es gut? Ist etwas Gutes, was Positives? Meistens wird ja Positives weitergesagt über andere, oder? Nur das Beste über meine Nachbarn, über meine Freunde, über die Bekannten, über die Gemeinde, nur Positives. Tja, gibt es denn gar nichts Positives über andere Menschen zu erzählen, nur das Negative? Komisch, dass wir Menschen dazu tendieren, das, was eher schlecht ist, böse ist, das erzählen wir weiter. Ne? Tja, da sehen wir, was für schwache Geschöpfe wir sind. Aber wir sollten uns angewöhnen, auch Gutes weiterzugeben. Da hat sich jemand bekehrt oder der hat jetzt dem anderen geholfen, umzuziehen und so weiter. Ja, hat Kranke besucht. Wir wollen natürlich die Leute auch nicht loben unbedingt, aber einfach man kann sachlich berichten, da ist was Gutes gemacht worden. Und das soll eine Ermutigung sein. Auch bei den Kindern, wenn wir Straßeneinsätze hatten, dann erzähle ich so oft auch von guten Gesprächen auf der Straße oder dass sich Menschen sogar zum Herrn Jesus bekehrt haben. Das ist auch eine Ermutigung dann für die anderen, wenn sie das hören dürfen. Ist es also gut? Ist es auferbauend? Und das fünfte Sieb, genau, das hängt ja alles miteinander zusammen, dient es zur Heilung oder macht es andere nur fertig? Also Heilung im übertragenen Sinne verstanden, also zur Auferbauung oder macht es andere nur fertig? Vieles sollten wir im Meer der Gnade und Barmherzigkeit versenken und nicht herausfischen. Denn wenn wir Dreck weitersagen, bleibt auch viel Dreck an uns selber hängen. Prüfen wir uns. Wie gesagt, die Geister unterscheiden. Falsche Lehren müssen wir aufdecken, aber nicht die Sünden der ganzen Welt überall ausbreiten noch. Wir haben selber, denke ich, auch genug mit unseren Problemen zu kämpfen. Und wir wollen ja auch nicht, dass andere über uns alles rum erzählen, was sie vielleicht wissen, oder? Aber das ist eben das Fleisch. Man macht andere schlecht, damit man selber besser dasteht. Prüfen wir uns, ob das auch bei uns so ist, dann bitten wir den Herrn, uns Kraft zu schenken, dass sich das ändert. Ich schließe mit einer kleinen Geschichte, die einmal ein Pfarrer namens Johannes Kuhn erzählte. Die Älteren kennen den vielleicht noch. Und zwar wird von einem Festmahl berichtet, zu dem ein reicher Mann viele Gäste eingeladen hatte. Er beauftragte seinen Küchenchef für den Festschmaus, das Allerbeste zu kaufen. Und was ist das Allerbeste? Küche, hier, Hohe Grede, Allerbeste. Haferschleimsuppe oder so. Ja, die ist gut. Wenn man nämlich Magenverstimmung hat, ist das sehr gut. Sage meiner Frau immer, jetzt brauche ich nur noch eine Haferschleimsuppe und dann Zwieback und so. Da geht man es bald wieder besser. Ja, aber bei diesem Festschmaus war das Allerbeste, etwas, was ich persönlich noch nie gegessen habe, muss ich zugeben, Zungen. Wer hat schon mal Zungen gegessen? Oh, ist das wirklich so gut? Ich ekel mich davor. Aber der hat es gemacht, hat Zungen gemacht. Also bitteschön, will jemand Appetit verderben? Gibt es heute Abend Zunge? Ja, nicht. Man denke zum Beispiel an das Gericht Ochsenzunge in Madeira-Soße. Kennt das jemand? Oh, da läuft schon das Wasser im Mund zusammen hier. Und die Gäste, die freuten sich, dass es Zunge gibt. Sie lobten die originelle Idee und so gab es Zunge als Vorspeise, Zunge als Hauptgericht und Zunge zum Nachtisch. Ich wusste gar nicht, dass man die süßen kann, diese Zunge. Und dann war es den Gästen aber doch zu viel Zunge, weil das an allen drei Gängen dann kam. Nur noch Zungen haben die gesehen. Und dann sagte der reiche Mann zu seinem Küchenchef, habe ich dir nicht gesagt, dass du das Beste kaufen sollst, das Beste auf den Tisch stellen sollst? Und dann erwiderte der Küchenchef, das war ein sehr weiser Mann, lieber mein Herr, mein Chef, was gibt es denn Besseres als die Zunge, sagt er ihm. Die Zunge ist das Band im bürgerlichen Leben, sie ist der Schlüssel zu allen Wissenschaften, die Zunge ist das Organ, das die Wahrheit und die Vernunft verkündet. Großartig, was wir mit der Zunge alles machen können. Ja, wir können auch mit der Zunge sogar predigen, so wie ich jetzt hier. Ohne Zunge wäre das nicht möglich. Also die Zunge, sie ist wirklich wunderbar, notwendig. Es werden dadurch Menschen gelehrt und gebildet, es werden Städte gebaut, es wird Politik gemacht, alles durch die Zunge. Ja, wunderbar. Menschen, die stumm sind, ja, die können das auf die Weise nicht machen. Dann sagte der reiche Mann, das stimmt, ja, das stimmt tatsächlich. Aber trotzdem, morgen serviere bitte, was das Schlechteste ist. Hoppla. Das Schlechteste, damit ja keine Zungen auf den Tisch kommen, meinte er. Ja. Es sollte auf keinen Fall Zunge auf den Tisch kommen. Deshalb, das war jetzt das Beste, okay. Aber morgen bitte das Schlechteste servieren. Ja, keine Zunge. Aber was gab es am nächsten Tag? Nein, es gab wieder Zungen. Zungen. Zunge zur Vorspeise, Zunge zur Hauptspeise und Zunge zum Nachtisch. In Madeira-Soße und so weiter. Und die Gäste verloren nun sehr schnell den Appetit, waren sie doch vom Vortag schon mit Zungen übersättigt. Und der Gastgeber fühlte sich blamiert, es war richtig sauer. Und voller Zorn rief er den Küchenchef und fragte ihn, was hast du dir denn dabei gedacht? Der kluge Küchenchef antwortete Folgendes. Nun, die Zunge ist das Beste, aber sie ist auch das Schlechteste, was es auf Erden gibt. Sie ist die Mutter allen Zanks und Streits. Sie ist die Quelle aller Prozesse vor Gericht. Sie ist die Quelle aller Meinungsverschiedenheiten. Sie ist das Instrument, das zum Krieg hetzt und zur Vernichtung führt, das Organ, das Irrtum verbreitet und üble Nachrede in die Welt setzt. Städte werden durch die Zunge zerstört, Menschenleben werden durch die Zunge vernichtet. Sehr weise, habt ihr das verstanden, was gesagt wird hier? Die Zunge, man kann sie zum Guten benutzen, zum Besten, zum Predigen, aber man kann sie auch benutzen zur Zerstörung von Menschen und Menschenschicksalen. Möge der Herr uns schenken, dass wir sie zum Guten benutzen. Ich fasse nochmal zusammen. Die beherrschte Zunge oder die unbeherrschte Zunge, die reine Sprache oder die unreine Sprache, die heilige oder unheilige Sprache. Nun, die beherrschte Zunge, der Mensch, der eine beherrschte Zunge hat, der denkt vor dem Reden nach und macht wenig Worte. Er hört anderen Menschen gut zu und betet um die richtigen Worte. Er segnet und tröstet den anderen Menschen. Er muss wenig von dem zurücknehmen, was er gesagt hat. Er ist sanftmütig, ausgleichend und besonnen. Er lobt den Herrn, Gott im Himmel und andere Menschen und nicht sich selber, aber ohne Lobhudelei, ja, sondern von Herzen. Die unbeherrschte Zunge, die unreine Sprache dagegen, die fährt unüberlegt heraus und plappert wie die Heiden. Sie hört sich selber gerne reden, gibt eigene fleischliche Gedanken wieder, redet närrisches und unwichtiges Zeug, schädliches und giftiges. Man kann schon humorvoll sein, aber auch Witze, die sollten nie unsauber sein, unter die Gürtellinie gehen, andere verletzen oder beleidigen. Das ist nur noch nebenbei bemerkt. Wir sollen keine Narreteidinge verbreiten. Die unbeherrschte Zunge, die unheilige, unreine Sprache, sie flucht, verletzt und verleumdet den anderen. Sie muss sich oft entschuldigen. Sich entschuldigen übrigens ist nicht richtig formuliert. Um Vergebung bitten ist die bessere Formulierung. Man kann sich nicht selber von Schuld freisprechen, ja, sondern um Vergebung bitten. Und sie stachelt, die schlechte Zunge stachelt Hass und Streit an, wird schnell hitzig und lobt sich dabei noch gerne selbst. Und nochmals, wir mögen den Herrn bitten, dass er uns Weisheit schenkt im Herzen, auch mit der Zunge, Vergebung bitten, wo wir versagt haben. Und so möchte ich schließen jetzt auch mit Gebet und bitte euch dazu aufzustehen. Allmächtiger, heiliger Gott, ich möchte persönlich dich auch um Vergebung bitten, wo ich mit meiner Zunge gesündigt habe, versagt habe, andere Menschen verletzt habe. Reinige mich durch dein kostbares Blut und hilf uns allen, in dieser Demut vor dir zu stehen, zu erkennen, wir alle brauchen deine Gnade, dein reinigendes Blut, Herr Jesus Christus, damit wir Zugang haben zum Vater im Himmel, gereinigt und geheiligt, und dass wir der Vollendung entgegengehen dürfen bei dir, Herr, die uns letzt leider noch fehlt. Wir haben jetzt nicht diese Vollkommenheit, die wir uns gerne wünschen, aber so danken wir dir für deine große Gnade und Barmherzigkeit. Herr, bring uns ans Ziel. Lass uns einmal bei dir sein und dich loben und preisen von ganzem Herzen mit reiner Zunge in Ewigkeit. Amen.